Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 549 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Damen, alle Herren und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. So, heute ist Montag, der letzte Montag im Oktober, und es gibt gar nicht so viel Neues zu berichten. Es ist alles im Fluss, alles beim Alten. Gesundheitlich Probleme mit dem Auge sind nach wie vor bei mir vorhanden. Und das wird sich wohl auch noch eine ganze Zeit hinziehen, wenn es noch besser wird. Aber die Hoffnung ist da. Die Fernsehsendung gestern ist online gegangen. Es sind auch schon eine Menge Reaktionen gekommen. Und diese Woche wird wieder die neue Produktion vorbereitet und nächste Woche wird dann produziert, weil dann schon wieder der Online-Termin ansteht. Es gibt einige Überlegungen, was zu ändern ist. Es wird also Änderungen am Bühnenbild geben. Werde ich nicht so schnell schaffen. Ich denke mal, zur nächsten Produktion noch nicht. Es wird auch Änderungen geben mit der Raumakustik. Auch da arbeiten wir noch dran. Es gibt also eine Menge Baustellen. Und es gibt eine Menge vorzubereiten, denn die Sendung selbst braucht natürlich einiges an Zeit, um die Themen so weit auszuarbeiten, dass sie auch präsentabel sind. Jo. Mal sehen, vielleicht wird es ja einen kleinen Blick in die Art der Aufnahme bzw. der Hilfsmittel und so weiter geben, muss ich mal sehen. Vielleicht kann man da das ein oder andere mal zeigen. Es wird ja immer wieder angefragt, aber ich will keine Sendung machen, in der ich über die Sendung berichte. Das halte ich also nicht für so besonders berühmt. Wolfgang Back hat sich vergangene Woche wieder gemeldet. Wir haben länger telefoniert. Es geht ihm soweit gut. Er überlegt, ob er Beiträge macht und wie er es macht und so weiter. Also ganz konkret hat er noch nichts zugesagt, aber er hat natürlich auch nicht abgesagt. Und wir müssen mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht braucht er noch mal irgendwann eine Erinnerung oder einen Anstoß. Aber schauen wir mal. So, dann könnten wir im Grunde genommen anfangen mit den heutigen Themen. Machen wir auch. Amazon. Amazon hat ja einen Lautsprecher auf den Markt gebracht, in den USA schon länger. Bei uns werden heute wohl die ersten Kunden ein solches Echo genanntes Gerät bekommen. Man kann es eigentlich noch nicht kaufen, sondern man muss eine Einladung zum Kauf erhalten. Und dann wird dieser sogenannte smarte Lautsprecher gegen Bezahlung natürlich geliefert. Die meisten, die diesen Spion in die eigene Wohnung stellen wollen, müssen wahrscheinlich noch warten, können also ihr Geld noch aufheben, bis es denn soweit ist. Aber es wird irgendwann kommen, denn die sollen ja nun in die Wohnung. Also keine Bange für die, die es nicht abwarten können. Ihr bekommt eure Wanzen wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Diese kleinen Geräte, nur für die, die es nicht wissen, was ist, das sind also im Grunde genommen Netzcomputer, die keine Tastatur und kein Display haben, sondern es passiert alles per Sprache. Das heißt, man redet mit diesem Lautsprecher. Darüber soll dann auch alles andere gemacht werden. Man kann Fragen formulieren. Dieses dahinterstehende KI-Modul Alexa, was ähnlich wie bei anderen Herstellern ist, Siri zum Beispiel, das wird von Amazon, von den Großrechnern von Amazon bedient und beschickt. Das heißt, Amazon hört in die Räume, wo dieser wunderbare Lautsprecher steht, hinein. Und sobald man ihn mit einem Codewort aktiviert hat, hier Alexa, man kann es wohl auch ändern auf Amazon und noch irgendwas, dann kann man dieses 180 Euro teure Teil verwenden, um etwas zu bestellen bei Amazon. Zum Beispiel, natürlich ist das wesentlich komplexer, man kann also sehr, sehr viel mehr machen dafür. Man kann aber auch eine Billigversion haben, die nennt sich dann Echo Dot und die kostet 60 Euro, kann im Prinzip nahezu das Gleiche, hat nur einen kleineren Lautsprecher drin, man kann aber externe Lautsprecher anschließen und man kann es auch an die heimische Musikanlage anschließen, wie auch immer. In Deutschland ist es jetzt ein Start, in den USA gibt es das schon länger. Übrigens, Amazon TV wird in Deutschland noch nicht angeboten, in den USA schon. Da läuft diese KI-Software auch auf den Amazon-Fernsehgeräten und da kann man sich dann schon mit seinem Fernsehgerät unterhalten. Es ist ja so wunderschön, wenn man dann Werbung sieht, dann kann man gleich sagen, Alexa, ich möchte das kaufen. Und dann wird das bei Amazon eingegeben, automatisch abgebucht und am nächsten Tag hat man es. Eine wunderschöne, tolle Welt. Wer also eine solche Wanze, von der keiner weiß, ob sie wirklich nicht den Besitzer ausspioniert, ob sie wirklich ruhig ist, ob sie wirklich ja nicht in irgendeiner Art Informationen rausgibt, die nicht gewollt sind. Wer sich also so eine Wanze ins Wohnzimmer stellen will, naja, ein klein wenig Geduld noch. Eine Sache allerdings ist unstrittig und klar. Alles, was wir mit dieser Maschine, mit diesem Alexa-Teilchen da kommunizieren, reden, fragen, beauftragen oder sonst was, all das wird natürlich gespeichert. All das wird natürlich verwendet, um ein Profil des Benutzers zu erstellen und ihm dann noch besser und gezielt Werbung, zum Teil sogar über das Fernsehgerät, aktuell und direkt zuschicken zu können. Also ein Ausnahmegerät. Ja, es dient dazu, uns auszunehmen. DVB-T in der Version 2. Wird ja nun nach dem Probebetrieb, der zum Teil schon läuft, seit 31. Mai diesen Jahres, wird nächstes Jahr dann der Regelbetrieb starten. Und die ganzen bisher noch freien Sender, die, naja, ob man sie gucken kann, weiß ich nicht, muss auf jeden Fall nicht, Sat1, Vox, RTL, Pro7 und so weiter, die werden dann nicht mehr frei empfangen sein. Die senden ja jetzt über DVB-T in SD, also in einfacher Auflösung und nicht in HD. Und diese SD-Geschichte wird es dann bei DVB-T2, wofür man natürlich auch ein anderes Gerät braucht oder ein Zusatzgerät, nicht mehr empfangbar sein, weil sie nicht mehr senden. Es wird dann nur noch in HD gesendet. Und um in HD etwas empfangen zu können, naja, zumindest sehen und hören zu können, muss man ein Entschlüsselgerät haben, denn die werden verschlüsselt ausgestrahlt. Und das kostet dann natürlich wieder Geld. Damit wird also aus den Werbefernsehsendern, die sich nur aus Werbung finanzieren, und das betrifft dann, man sagt, 3,8 Millionen Haushalte in Deutschland, im Grunde genommen ein Bezahlfernsehen. Parallel zu dem, was wir schon haben. Am 29. März 2017 wird also der normale Standard, den wir bisher haben, DVB-T, abgeschaltet. Dann können wir nichts mehr mit den alten Fernsehgeräten sehen. Dann müssen wir DVB-T2 haben. Und dann müssen wir, wenn wir etwas anderes als die Öffentlich-Rechtlichen, die auch in HD senden, aber unverschlüsselt, weil wir dafür ja schon zwangsweise bezahlt haben, dann müssen wir für diese anderen Sender nochmal zusätzlich bezahlen, damit wir dieses zum größten Teil Werbefernsehen oder ja manchmal ist es für mich auch eine Art Müllfernsehen, damit wir dies sehen können. Also für schlappe 17,25 Euro im Quartal zu den zwangsöffentlich-rechtlichen Gebühren können wir dann den bisherigen ganzen Krempel da sehen. Das heißt, bundesweit soll dann Pro7 Max, Kabel 1, Sat1 Gold, NTV, RTL 2, RTL Nitro, Super RTL und so weiter, sollen wir die dann sehen können. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er dafür Geld ausgeben will. Oder? Naja, man könnte ja vielleicht auch für eine Jahresgebühr, hochgerechnet jetzt, eine Satellitenschüssel anschaffen. Und da sind die, zumindest vorläufig, noch frei empfangbar. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass Facebook seine böse Fratze zeigt und mit WhatsApp eine Verbindung eingeht. Das heißt also, die Daten von WhatsApp werden mit Facebook ausgetauscht. Und da geht es in der Hauptsache um Telefonnummern, aber auch um das Nutzerverhalten. Wer wie oft wo rumdattelt und surft und sonst was. Facebook möchte nämlich daraus lernen, wie es noch besser Werbung an die Benutzer schicken kann. Und die Telefonnummern, ja, die meisten, die es betrifft, die haben ja ein Mobiltelefon und da kann man ja nun locker, wenn man die Nummer kennt, Werbung drauf schicken. Jetzt ist es wohl der EU so ein bisschen zu viel geworden und sie hat WhatsApp gedroht, dass man dagegen vorgehen wolle. Man fordert sie auf, den Datenaustausch sofort zu stoppen, nicht weiter fortzusetzen, alle ausgetauschten Daten zu löschen und man wolle sich jetzt erstmal ansehen, was alles ausgetauscht wird und so weiter. Der Datenschutzbeauftragte Kasper, der bundesweit für Facebook zuständig ist, der hat ja schon eine Klage angestrengt und schon eine Untersagungsverfügung ausgesprochen. Aber nun geht es auf der EU-Ebene weiter. Wenn man sich ansieht, was hinter den Kulissen da diskutiert wird, dass auch die Daten, die in den Telefonbüchern der Nutzer gespeichert sind, nicht nur deren eigene Telefonnummern. Das heißt also auch jemand, der nicht mit WhatsApp arbeitet, der aber in einem Telefonbuch gespeichert ist. Selbst dessen Daten sollen zu Facebook übertragen, analysiert, ausgewertet und verwertet werden. So, jetzt sind sie endlich wach geworden, die Datenschützer in der EU. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie denen tatsächlich mal ein paar auf die Nuss geben. Denn so kann es nicht sein, dass man einfach seine Geschäftsbedingungen ändert und sagt, Edge, jetzt geben wir eure Daten eben weiter. Stand zwar bisher nicht so drin, aber wir machen es mal so. Und vielleicht sollte man sich wirklich mal an Herrn Kasper halten und von WhatsApp weggehen. Es gibt ja auch noch andere Kommunikationsmöglichkeiten und Plattformen, die man nutzen kann. Und man muss nicht dem Trend hinterherlaufen, denn das 100 Milliarden Fliegenprinzip, das kennen wir ja alle. Die fortschreitende Technik, die treibt schon merkwürdige Blüten. Ich habe vergangenes Jahr bereits davon gesprochen, dass man sich eine Büchse ins Auto einbauen lassen kann, die den eigenen Fahrstil überwacht und beurteilt, bewertet. Und dass dann einige Versicherungen wohl sagen, okay, wenn die Büchse meint, du bist ein guter Fahrer, dann kriegst du vielleicht einen Rabatt auf die Versicherung. Und wenn die Büchse meint, du bist ein schlechter, dann musst du mehr bezahlen und so weiter. Aber lassen wir doch mal darüber sprechen. Diese Telematik genannte Überwachung, die man freiwillig einbauen kann, die liefert Daten über den eigenen Fahrstil an einen Versicherer, bei dem man eben versichert ist. Wenn man vorsichtig fährt, umsichtig fährt im Sinne des Versicherers, also ein guter Autofahrer ist, dann sagt die Versicherung, okay, dann bekommst du einen Rabatt, dein Beitrag wird also gesenkt. Wenn man aber das Gegenteil davon ist, dann kann es sein, dass die Versicherung sogar die Prämie erhöht. So, und jetzt wollen wir einfach mal versuchen, dahinter zu kommen, was denn hier sinnvoll und was nicht ist. Im Moment sind es 5 oder 6 Versicherer, die so ein Angebot machen, dass man einen solchen Telematiktarif bekommen kann. Man lockt die Kunden mit einem Rabatt von bis zu 40% auf die gesamte Versicherungsprämie. Es richtet sich in der Hauptsache an jugendliche Fahrer, weil deren Unfallrisiko deutlich höher ist als das von älteren Fahrern. Ja, und da gab es nun einige Pilotprojekte und diese Pilotprojekte hat man nun ausgewertet und jetzt geht es darum, dass man sie in Geld umsetzt, im Sinne der Versicherer. Also, wie wird nun der eigene Fahrstil beurteilt? Ganz einfach. Wer mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, wo auch immer, der bekommt Negativpunkte von der Büchse, die im Auto eingebaut ist. Oder, das gibt es ja auch von einem Programm, von einer Applikation, die auf dem eigenen Mobiltelefon läuft. Es gibt nämlich unterschiedliche Sachen. Entweder Hardware einbauen plus dieses Programm auf dem Telefon oder nur die Hardware oder nur die App. Also ist bei verschiedenen Anbietern in der Branche unterschiedlich. Da muss man sich dann vorher nochmal informieren, was die eigentlich wollen und erlauben. Wenn man oft plötzlich und stark bremst, dann ist das negativ, weil man eben nicht vorausschauend fährt, sonst käme es ja nicht zu solchen Geschichten. Das passiert natürlich in der Stadt immer wieder und da gibt es immer wieder Situationen, wo man einfach mal schnell bremsen muss. Da muss man dann jedes Mal dran denken, hoch, schon wieder wird die Versicherung teurer. Dann, wer in der Nacht fährt, weil da die Sicht schlechter ist als am Tage, und das ist natürlich auch ein erhöhtes Risiko und da wird die Prämie auch erhöht. Wer beschleunigt wie eine Wildsau und das oft macht, der wird natürlich auch noch negativ bewertet, weil diese Fahrweise als aggressiv gilt. Auch wenn man im Leerlauf ist, das heißt also irgendwo steht und den Motor laufen lässt, vor einer Bahnschranke zum Beispiel, oder weil die Frau ausgestiegen ist, um Brötchen zu kaufen, oder irgend sowas in der Art. Auch das geht in die Bewertung ein. Dann ist man nämlich ein schlechter Autofahrer und muss eine höhere Prämie bezahlen. Das ist schon dreist, oder? Na gut, ich meine, für die Umwelt ist es gut, aber so etwas da reinzunehmen. Ja, und dann der Straßentyp, auf dem man fährt. In Ortschaften ist das Unfallrisiko höher als auf Landstraßen, Bundesstraßen oder Autobahnen. Und auch das geht mit ein. Also wenn man in diesem Telematiktarif Geld sparen will, darf man möglichst nicht bremsen, sollte niemals die Geschwindigkeitsgrenzen überschreiten, darf auf keinen Fall nachts fahren, schnell beschleunigen auch nicht. Das heißt, überholen und so kann man sicherlich vergessen. Niemals den Motor laufen lassen an einer Ampel oder nur um mal eine Minute stehen zu bleiben. Und auf keinen Fall in Städte fahren, sondern nur auf einsamen Landstraßen oder Autobahnen. So, ich hatte ja schon gesagt, also entweder wird irgend so eine Box eingebaut, die gibt es auch nur in unterschiedlichen Versionen, entweder so Standalone-Boxen, die einen GPS-Empfänger drin haben, über den diese Daten nun erhoben werden, oder die Box wird an die OBD-2-Schnittstelle, diese Onboard-Diagnose, angeschlossen und holt sich da die Daten raus. Was sie alles rausholt, weiß ich nicht, aber gibt ja genug böse Daten. Ja, und sparen? Das ist so eine Sache. Also bei der VHV, da kostet die Box mit dem Einbau 84 Euro im Jahr. Und man kann dann bis zu 30% sparen, wenn man sich im Sinne der Versicherer benimmt. 30%, das heißt, man müsste so knapp 300 Euro Prämie haben im Jahr, damit sich das überhaupt rechnet. Sonst zahlt man ja drauf. Bei verschiedenen Versicherern gibt es unterschiedliche Prämienersparnisse. Bei Cosmos Direct bis zu 40% im ersten Jahr. Darüber hinaus haben sie es nicht gesagt. Die Hook 30%, die Allianz 40%, bis zu 40 heißt das ja immer, im ersten Jahr. Bei der Generali bis zu 15%. Bei der AXA auch bis zu 15%. Signal Iduna bis zu 40%. Und bei der Aachen Münchner bis zu 15%. Übrigens im Ausland sind solche Sachen schon länger eingeführt. Also in Großbritannien schon seit Mitte der 90er Jahre im vergangenen Jahrhundert hat man dieses schon implementiert. Und die Unfälle sollen sich danach deutlich reduziert haben. Italien gibt es so etwas auch. Da muss jeder Kfz-Versicherer mindestens einen Telematiktarif anbieten. in Österreich, das sind 50.000 Österreicher, die haben einen Telematiktarif. Ja, und dann muss man eben gucken, was man sich da auswählt. Und in den USA sind 10% der Autofahrer mit solchen Telematiktarifen gesegnet. Und die Studien, die dort erhoben worden sind, ist, dass die Unfallzahlen dann um 40% gesunken sind. Das rechnet sich dann für die Versicherer. Allerdings Datenschutz. Man, diese Box oder diese Applikation, die auf meinem Telefon läuft, das sind ja nun Spione im Auto. Die werten aus und übermitteln Daten an den Versicherer. Denn es reicht ja nicht, dass ich sage, hör mal, Versicherung, ich habe das gemessen und ich bin so und so gut, sondern die übermitteln diese Daten ja. Das heißt, der Versicherer weiß, wo steht das Auto, wie lange steht das Auto, wann fährt der los, wo fährt der hin, wie schnell ist der gefahren, wie oft hat er gebremst, wie schnell beschleunigt er. Der weiß, an welcher Tankstelle ich halte und stehen bleibe aufgrund der GPS-Daten. Der kennt also mein Verhalten. Der weiß, wann ich wohin fahre, egal ob ich zur Freundin oder ins Bordell fahre, ob ich zur Arbeit fahre oder in Urlaub fahre. Der weiß alles. Und ob man das wirklich will, dass man genau weiß, egal wohin ich fahre, mein Versicherer kann das nachvollziehen. So, und Daten, die da mal erhoben worden sind, ja, wir wissen alle, dass Daten nicht sicher sind und dass solche Daten vom Versicherer weitergereicht werden können und möglicherweise auch gegen Geld. Das hat es ja in der Vergangenheit öfter gegeben. Und wenn ich mir dann überlege, wenn solche Boxen, die auch an die OBD2-Schnittstelle angeschlossen sind, auch noch alle anderen Daten haben, die wissen also zum Beispiel, welches Öl ich im Motor habe, wann ich zur Inspektion war, wie viel Kilometer ich wirklich im Jahr gefahren bin, exakt wie hoch ich meinen Motor drehe, wie viele Kaltstarts ich habe, wann ich Inspektion gemacht habe und so weiter. Wenn ich das alles einberechne, na, dann denke ich, es ist viel, viel besser, ich überprüfe mal, ob ein anderer Versicherer vielleicht günstiger ist. Und genau da gab es ja einige Untersuchungen von Organisationen, die geguckt haben, ob ein Versicherungswechsel sich lohnt. Und ob man es glaubt oder nicht, da sind unglaubliche Dinge herausgekommen. Zum Beispiel bei einer Golf, der als Testfahrzeug für die Versicherung gedient hat, wurden Jahresprämien im Maximum von 1.700 Euro, bei einem jungen Fahrer natürlich, festgestellt. Bei einer anderen Versicherung, bei einigen Abstrichen, kam man dann auf etwa 450 Euro. Die Spanne ist also riesig und es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzuhören, ob man nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise mehr sparen kann, als wenn man sich irgendeinen Spion einbaut und gläsern macht in einer Art und Weise, die unverantwortlich ist. Noch ein Wort oder meine Meinung zu CETA. Manche schreiben es so, manche schreiben es CETA. Es wird mal so gesprochen, aber wir wissen alle, wovon ich spreche. Dieses CETA, das hat ja nun in der vergangenen Woche ziemlich Wellen geschlagen, weil eine kleinere Provinz, ein Teil von Belgien, die Wallonen, gesagt haben, nee, da spielen wir nun nicht mit. So, und was ist passiert? Also wenn man da mal hinter die Kulissen schaut und mal einen Kollegen fragt, der da vor Ort ist, es ist sowohl von der EU wie auch von der belgischen Regierung massiv Druck ausgeübt worden auf die Wallonen, damit sie zustimmen. Gut, man hat, um den Schein zu wahren, einige Zugeständnisse gemacht, einige noch nicht einmal schriftlich, und so haben sie endgültig zugestimmt. Also für mich ist dieses CETA Abkommen, was ja nun unterzeichnet ist, aber noch nicht in Kraft ist. Da sind ja noch einige Hürden zu nehmen. Für mich ist das von der Verfahrensweise ein Erfolg für die Menschen.
dieses Abkommen selbst, ob es nun in Kraft tritt und treten kann, das weiß man noch nicht. Denn wir müssen ja erstmal abwarten. Es müssen ja auch die 28 nationalen Parlamente zustimmen. Es muss noch 14 regionale Parlamente zustimmen. Es muss am 5. Dezember, glaube ich, am Tag von Nikolaus, ist die erste Anhörung im EU-Parlament. Da ist eine Zustimmung eigentlich sicher. Dann muss aber noch ausverhandelt werden, was mit diesen sogenannten Schiedsgerichten passiert. Das ist noch gar nicht auf dem Papier. Und es gibt noch einige andere Sachen, zum Beispiel auch unsere, unsere feiges Verfassungsgericht. Aber um gerecht zu sein, muss man sagen, dass die Anrufung des Verfassungsgerichtes und das hinausgezögerte Urteil, das ist ja schon in Ordnung. Ein solches Vertragswerk ist derart komplex, da muss man Zeit haben, um sich einzuarbeiten. Aber hier, die Feigheit bezieht sich einfach darauf, dass das Gericht sagt, nee, ihr könnt das nicht in Kraft treten lassen, liebe Bundesregierung. Wir müssen erst mal darüber nachdenken und wir brauchen die Zeit. Nein, man hat gesagt, okay, mach es, aber wir müssen die Möglichkeit haben, das zurückzupfeifen, wenn wir nächstes Jahr irgendwann feststellen, dass es in Deutschland gar nicht so gemacht werden kann. Glaubt irgendjemand, wenn dieses CETA-Teil dann einmal läuft, dass das Bundesverfassungsgericht sich traut zu sagen, nein, Deutschland muss aussteigen, wir haben uns ja den Vorbehalt ausgenommen. Das ist doch alles Augenwischerei. Das kann und wird doch so nicht passieren. Wir wissen doch genau, dass kein Richter den Arsch in der Hose hat, dann zu sagen, nee, jetzt haben wir eindeutig festgestellt, dass das mit unserem Recht und Gesetz nicht vereinbar ist und jetzt muss Deutschland aussteigen. Wer glaubt denn sowas? Ich nicht. Freihandel. 5 Jahre wurde insgeheim verhandelt, es drang nichts nach außen, noch nicht mal Parlamentarier durften da etwas mitmachen und mithören. Und ich habe den Eindruck, dass man in der EU erkannt hat, dass man nicht mehr gegen die Menschen so etwas machen kann, sondern dass man von Anfang an mit offenen Karten spielen muss. Vielleicht nicht ganz von Anfang an, aber zumindest wenn die ersten Sachen mal paraffiert sind, dass man dann sagen muss, okay, jetzt lass uns mal darüber reden. Und diese Schiedsgerichte, die ja ursprünglich irgendwo im Geheimen tagen sollten, wo es keinen Widerspruch, keine Revision dagegen geben sollte und so weiter, dass unsere Staaten so etwas überhaupt in Erwägung gezogen haben, dass sie sich quasi von Firmen, von irgendwelchen Unternehmen diktieren lassen sollten, was an Gesetzen gemacht wird. Denn das ist ja das, was dahinter steht. Denn eine Firma konnte ja sagen, was, du machst jetzt neue Umweltschutzgesetze, damit schadest du mir und meinen Umsatz, deswegen verklage ich dich, jetzt kriege ich so viele Milliarden von dir, lieber Staat. Das ist doch wohl nicht wahr. Da muss ich doch sagen, waren denn diese Politiker alle irgendwo umnebelt, umnachtet oder sonst etwas? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gut, man hat einfach gesagt, Freihandel und das muss sein und so weiter. Und die Lobby, die Milliarden ausgibt, um so etwas durchzudrücken, die Lobby der Großindustrie natürlich, die hat gegenüber den Politikern gesiegt. Aber jetzt haben wir einen kleinen Sieg errungen, denn das TTIP-Abkommen ist damit wohl erstmal tot. Die Schwierigkeiten, die wir hier bei CETA hatten, die wird man da nicht überwinden können. Und vielen Dank an die Wallonen. Die hatten den Arsch in der Hose zu sagen, nein. Gut, man hat sie natürlich hinterher doch ziemlich klein gemacht. Aber der Erfolg ist da. Wir haben gesehen, dass Demokratie immer noch funktioniert. Jedenfalls ein bisschen. Und das ist das Schöne daran. Und beim nächsten Mal müssen noch mehr auf die Straße gehen, müssen noch mehr protestieren, müssen noch mehr sagen, nicht gegen uns, sondern mit uns. Nicht für die Großindustrie, sondern für die Bürger. Das ist das, was übrig bleibt. Freihandel. Ja, wie war das? Das letzte Urteil da vom Europäischen Gerichtshof zu diesen Versandapotheken, dass die Rabatte auf rezeptpflichtige Arzneimittel gewähren dürfen. Das war also ein bestimmter Kreis, der von Doc Morris da mit Rabatten bedient worden ist. Und dagegen wurde geklagt. So, das heißt also, jetzt kann eine ausländische Versandapotheke rezeptpflichtige Arzneimittel, wenn ich denen mein Rezept schicke, mit Rabatt an mich schicken. Und was macht unser Herr Kröhe, der liebe Hermann? Der tönt gleich und sofort und von Anfang an, dass er jetzt den Versandhandel von rezeptpflichtigen Medikamenten generell in Deutschland verbieten will. So viel zum Freihandel im Sinne von CETA und TTIP. Es ist schon toll, wie diese Begriffe definiert, gebeugt, verbogen werden. So, wie es passt, so, wie die lobbygetriebenen Politiker gerade drauf sind. So, muss am Schluss nochmal sein. Ich war gerade so drauf. Jetzt ist aber Schluss für heute. Ich soll ihm viele Grüße von Bitty bestellen aus dem Shop, der ist immer noch im Angebot, und Thomas Ritter hat immer noch welche da, und vor Weihnachten müssen die Dinger alle noch raus, denn im Frühjahr will keiner mehr einen Winterpelz haben. Also schauen Sie mal bei uns in den Shop hinein, es gibt schöne Sachen, die man da kaufen kann und die uns freuen. Ich bedanke mich bei all denen, auch wenn es ganz wenig geworden ist, die immer noch ab und zu mal eine Spende an den Computerclub losdrücken. Aber das war ja vorher viel, nur der Finanzbedarf ist da. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass noch einiges gemacht werden muss. Es muss auch noch einiges angeschafft werden. Und deswegen einen ganz großen Diener und Dankeschön an alle die, die auch in den letzten Wochen noch gespendet haben. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, heute bei diesem wunderschönen Tag. Und sage, nutzen Sie die aus. Nächste Woche kommt das Schmuddelwetter. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.